schönen guten Morgen miteinander. Es ist immer gut, wenn man vielleicht das erste Mal an einem Ort ist, wenn man noch ganz kurz etwas zu sich sagt. Und das werde ich jetzt machen. Mein Name ist Silas Wohler und ich bin, wie bereits schon angekündigt, Pastor von der FEG in Dietlikon. Und ich muss sagen, ich wohne hier an einem mega schönen Ort. Ich bin heute also ein bisschen durch das Land gefahren und bin bereits der Sonne begegnet. Und ich muss sagen, ich bin fast ein bisschen neidisch geworden, einen kurzen Moment, obwohl man das nicht sein sollte. Weil Dietlikon ist ja eher so in der Agglomeration, viel Industrie, und da ist es so richtig fast himmlisch geworden, als ich da hergekommen bin. Ich bin selber verheiratet seit 2,5 Jahren und ich bin einer, der es liebt, einfach auch vorwärts zu gehen im Glauben und den Menschen von Jesus zu erzählen. Und erlebt und möchte uns brauchen. Und darum stehe ich da vorne, einfach um euch das zu erzählen. Ja, hobbymäßig. Ich tue sehr gerne Kreatives machen und ich liebe auch Natur. Berührt mich mega, wenn Leute merken, so, hey, das ist so ein genialer Gott und ein Schöpfer. Und ich liebe das einfach auch selber immer mehr zu entdecken. Ich möchte gerne mit euch einen Text anschauen. Und zwar, diejenigen, die eine Bibel dabei haben, dürfen gerne mit mir aufschlagen. Der steht im Matthäus 17. Und ich lese mal ab Vers 1 bis 8. Ganz spannende und auch bewegende Geschichte. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verwandelt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut zu sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Ich möchte gerne mit euch zusammen beten zum Anfang. Jesus Christus, ich danke dir, dass du lebst. Und ich danke dir, dass du nicht nur ein Wort gemacht hast, Herr, sondern dass du in Kraft gekommen bist. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Und es ehrt uns, dass du uns beehrst mit deiner Gegenwart, Herr. Und Herr, es hat so gut an dich anzubeten vorher. Und ich bitte Jesus, dass du uns jetzt die Augen öffnest über deine Herrlichkeit. Heute Morgen. Amen. Das Thema der Predigt heisst: Gottes Herrlichkeit verändert. Und ich habe vor ein paar Jahren das Privileg gehabt, in einem Studentenheim zu wohnen. Weil ich glaube, Salz gehört in die Suppe. Das heisst, als Christ ist es wichtig, dass du irgendwo mit Leuten zu tun hast, die ganz anders denken als du. Und als Theologiestudent ist mir das nicht ganz einfach gefallen, warum ich ins Studentenheim gezogen bin. Und ich weiss noch gut, ich habe einem Kollegen mal gesagt, hey, wir haben da so viele internationale Studenten. Wir wollen doch denen ein bisschen die Schönheit von unserem Land zeigen, oder? Ich bin auch ein bisschen ein stolzer Schweizer. Und wir haben dann gedacht, gut, das machen wir. Wir haben dann Tickets gebucht und sind mit den Bahnen auf Chur gefahren und dort sind wir dann in Bernina Express eingestiegen. Und ich weiss nicht, wer von euch dort schon mal raufgefahren ist. Am Anfang so ein bisschen Bäume und alles. Okay, ist noch schön. Und ich weiss noch, wir sind dann auf der Passhöhe angekommen und ich habe dann so rechts rübergeschaut. Und in dem Moment habe ich einfach so einen Moment gehabt, wo es mir fast die Sprache verschlagen hat. So einen Wow-Moment. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ein Blick ins Tal hinein, wo einfach so einen kurzen Moment von dieser Herrlichkeit gezeigt hat. Ich konnte einfach im Moment nichts können sagen. Jetzt ist es so, in unserem Text hinein passiert etwas Ähnliches, weil der Jünger verschlägt auch die Sprache. Im Vergleich zu dieser Landschaft oder sonst etwas erleben sie etwas, wo das nicht der Rede wert ist. Sie erleben etwas, wo jede Vorstellung sprengt. Jesus zeigt ihnen seine Herrlichkeit. Und wir lesen, wie es losgeht da. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Johannes und Jakobus, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verwandelt vor ihnen. Und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit ihm. Unbeschreiblich, was da abgeht. Aber so, meine erste Beobachtung war einfach mal so, was machen eigentlich der Mose und der Elia plötzlich auf dem Berg oben? Dazu ist es mal wichtig zu sehen, der Mose steht im Alten Testament stellvertretend für das Gesetz und der Elia für die Propheten. Jetzt ist es so, ich weiss nicht, ob es Leute da unter uns gibt, die von etwas ein Fan sind. So richtig Fan. Also, es hat vorher kurz angeklungen, jemand ist vom Bestatter-Fan. Der Mike Müller ist der, glaube ich, dabei, meines Wissens. Und für so eine Person wäre es natürlich das Schönste, oder, eines Tages so ein Meet and Greet mit dem Mike Müller zu machen. Weil man ist ja Fan von dieser Person. Es gibt zum Beispiel Leute, die sind Elvis-Fan. Die sind so dermaßen Fan, die kleiden sich wie der Elvis, die singen wie der Elvis, die tanzen wie der Elvis. Und für so eine Person wäre es das Allerschönste, eines Tages im Elvis zu begegnen. Jetzt gibt es ein Problem. Der Elvis ist tot. Das geht nicht. Und jetzt will ich mir vorstellen, die gläubigen Juden dort zumal, die sind nicht anders gewesen als wir. Auch die sind Fan gewesen. Und zwar ist einem gläubigen Jude, der ist Fan gewesen von diesen alttestamentlichen Helden. König David, ein Elia, ein Mose, oder, wo da mit seinem Stock das Meer teilt. Und die haben wahrscheinlich ihren Kindern die Geschichten erzählt und die Kinder sind Fan gewesen von denen. Und jetzt ist Folgendes. Plötzlich sind die Jünger mit ihrem Meister Jesus auf einem Berg oben. Und wer erscheint da? Der Mose und der Elia. Zwei von den grössten Glaubenshelden vom Alten Testament. Und ich stelle mir vor, die Jünger, die sind irgendwo weggestanden und haben plötzlich realisiert, dass der Mose und der Elia auf dem gleichen Berg oben sind wie sie. Und die werden ganz kribbelig geworden sein. Und plötzlich realisieren sie, warte schnell, unser Meister, Jesus, unser Rabbi, der redet sogar mit ihnen. Der ist mitten unter ihnen, mit dem Mose und Elia, mit den grössten Glaubenshelden vom Alten Testament. Aber wenn wir unseren Text anschauen, haben wir da noch etwas ganz Schockierendes. Nämlich, wo Jesus mit dem Mose und Elia auf dem Berg steht, ist Scheinwerferlicht nicht auf dem Mose und auf dem Elia, sondern auf Jesus. Vers 8 heisst es, und sie sah niemand mehr als Jesus allein. In dem Moment wird der Jünger klar, Jesus ist viel mehr als die grössten Glaubenshelden vom Alten Testament. Jesus stellt wortwörtlich alles je Dagewesene in Schatten. Jesus ist viel herrlicher. Jetzt kommt die Frage auf, ja, wer ist Jesus denn? Und da heisst es von Licht, von einer Sonne, von Kleidern, die weiss werden. Um den Reichtum von dem Text ein bisschen führen zu holen, muss ich mit euch noch kurz ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Nämlich dort haben wir eine ähnliche Begegnung wie in unserem Text. Nämlich dort haben wir auch einen Berg, auch die Herrlichkeit Gottes und auch den Mose. Nämlich nachdem der Mose das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft befreit hat, war er beim Berg Horeb gewesen. Und dort hat er raufgehen. Und dort war die Herrlichkeit Gottes gewesen. Und es ist ganz spannend, der Mose ist so ein Typ, er ist in der Herrlichkeit Gottes inne. Und er sagt, Herr, zeig du mir deine Herrlichkeit. Er dreist die Bitte. Und das Spannende ist das, wo Gott macht. Gott sagt, okay, ich zeige dir meine Herrlichkeit, aber geh in den Felsspalt hinein. Und nachher werde ich an dir vorbeigehen, ich habe meine Hand getroffen, und nachher werde ich so vorbeigehen, und einen kurzen Moment, wenn ich an dir vorbeigegangen bin, darfst du mir hinten nachschauen. Und der Mose schaut kurz aus seinem Felsspalt raus, und die Herrlichkeit, die er sieht, die hat so einen dermassen Effekt auf ihn, dass sein ganzes Gesicht anfängt zu leuchten. Und als er nachher den Berg runterkommt, fürchten sich die Leute vor dem Mose. Das ist Herrlichkeit. Was ist genau Herrlichkeit? Ist das Wort, das braucht man schnell. Ganz kurz, Gott ist heilig, er ist vollkommen, er ist ewig, er ist exzellent, er ist souverän, er ist geduldig, gnädig, von grosser Güte und Treue und so weiter. Ganz viele Eigenschaften in dem Buch. Wenn du alle Eigenschaften zusammennimmst, die ganze Summe von seinen Eigenschaften, dann haben wir Herrlichkeit. Herrlichkeit im Hebräischen bedeutet auch Kavod, das bedeutet Gewicht. Stellen wir uns mal etwas Komisches vor. Nehmen wir mal alle Leute da zusammen und tun sie auf eine Waage. Das würde es wahrscheinlich schon ein paar Tonnen geben. Wenn man jetzt den ganzen Raum da nehmen würde, würde es viel mehr Tonnen noch geben mit dem ganzen Zeugs da. Gehen wir noch viel weiter, würden wir ganz Embrach auf die Waage stellen. Oh, das kannst du wahrscheinlich nicht mehr wägen. Oder die ganze Welt. Jetzt machen wir ganz einen komischen Gedankensprung. Das ganze Universum tun wir auf eine Waage stellen. Auf der einen Seite das ganze Universum und auf der anderen Seite die Herrlichkeit Gottes. Das ganze Universum würde kein bisschen ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit Gottes. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was du im Himmel mal wirst machen. Ich meine, nach 10'000 Jahren Anbetung hast du es langsam gesehen. Ich kann dir garantieren, auch nach einer Million von Jahren wirst du immer noch am Anfang sein, Gottes Herrlichkeit zu entdecken und dich ab seiner Exzellenz zu erfreuen. Gottes Herrlichkeit übertrifft alles. Jetzt haben wir die alte Geschichte von Mose und jetzt sind wir ein paar hundert Jahre später auf dem Berg der Verklärung. Könnte der gleiche Berg sein, man weiß es nicht so genau. Jetzt. Der Mose hat geleuchtet und die Leute haben sich vor ihm gefürchtet. Und auch in unserem Text leuchtet Jesus. Aber es ist ein grosser Unterschied. Der Mose hat die Herrlichkeit Gottes abgestrahlt, wie der Mond, die Sonne. In unserem Text tut Jesus die Herrlichkeit Gottes nicht abstrahlen, wie der Mond, die Sonne, sondern Jesus ist die Sonne selber. Jesus ist die Quelle der Herrlichkeit. Es heisst im Hebräer 1,3, Jesus ist das vollkommene Abbild der Herrlichkeit Gottes. Und in dem Moment realisieren die Jünger, Jesus ist Gott selber. Und dann tönt eine Stimme raus aus dieser Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Wenn wir das so hören, ich weiss nicht, was das mit uns macht. Ich liebe die Herrlichkeit Gottes, weil das Schönste ist, was wir uns vorstellen können. Und ich liebe mich mit der Eigenschaft Gottes beschäftigen. Aber ich habe mich so gefragt, geht es uns nicht ähnlich wie den Jünger? Für die Jünger war Jesus lange Zeit so ein Wundertäter, ein Prophet, haben sie gesagt. Jesus war so ein Lehrer. In der heutigen Gesellschaft wird Jesus häufig so als Lehrer verehrt, oder? Humanismus. Er wird als Prophet verehrt. Islam. Aber ich habe mich gefragt, machen die nicht Jesus, mit Jesus unterwegs sind, nicht häufig ein bisschen das Gleiche? Jesus ist so ein bisschen unser Lehrer. Ja, ich sollte ja in der Bibel lesen und ich schicke meine Kinder in die Sonntagsschule. Und es ist ja auch gut, was da drin steht. Gute Ethik und so. In unserem Text heisst es im Vers 5, ihn sollt ihr hören. Ich möchte fragen, ist Jesus einfach so ein bisschen unser Lehrer oder ist er Gott? Wenn er Gott ist, heisst das, wir sind ihm absoluten Gehorsam schuldig. In unserem ganzen Leben dreht sich alles nach seinem Willen. Sein Wort steht über uns und wir sind da, rede her, dein Knecht hört. Behandeln wir Jesus ein bisschen als Morallehrer oder als das, was er ist, nämlich als Gott. Und ich möchte dir die Frage stellen, darf Jesus in dein Leben hineinreden? Darf er in deinem Leben regieren? Ist er Herr in deinem Leben? Oder ist er einfach ein guter Lehrer? Die zweite Frage ist, Jesus ist doch als Prophet und als Wundertäter verehrt worden. Ich kenne das mega gut, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich schnell bei Jesus. Dann bin ich der Erste, der bei Jesus ist. Jesus ist auch Wundertäter, aber er ist auch Gott. Und ich möchte fragen, tust du nur Jesus nehmen, so als ein Wundertäter, wenn es dir schlecht geht, oder darf er alle Zeit von deinem Leben, auch die schönsten Zeiten, auch die guten Zeiten mit dir teilen. Geniessest du auch die schönen Zeiten von deinem Leben mit dem Gott? Oder gehst du einfach zu ihm, wenn du ihn brauchst? Ist Jesus Mittel zum Zweck? Oder ist er dein Gott? Und ich möchte euch da ein bisschen herausfordern. Jetzt möchte ich mit euch zusammen anschauen, wie reagieren jetzt die Jünger? Was ist die Reaktion auf Herrlichkeit? Und ich möchte gerne mit euch heute Morgen zwei Reaktionen anschauen. Die erste Reaktion ist grosse Furcht. Wir lesen da im Text drin. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Eigentlich krass. Die Jünger sind lange Zeit mit ihrem Meister umeinandergezogen. Und plötzlich haben sie panische Angst vor ihrem Meister. Und zwar wegen seiner überragenden Herrlichkeit. Jetzt versuche ich das durch ein Beispiel ein bisschen auszudeutschen, was das heisst, was da genau passiert. Wieso ist das so furchteinflößend, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt? Wieso? Und eine kurze Geschichte dazu. Ich bin vor ein paar Jahren an einer Hochzeit gewesen. Und die mich kennen, die wissen, ich bin ein relativ spontaner Mensch. Und ich hatte dann gedacht, relativ spontan, ich mache jetzt einen Beitrag. Und das Problem ist, ich habe den Beitrag mit jemandem gemacht, der noch viel spontaner war als ich. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist so kurz vorher, sind wir zusammengehöckelt und haben ein Lied geschrieben. Und ja, weil wir so spontan sind, haben wir vergessen, den Beitrag anzumelden. Und dementsprechend sind wir kurz vor zum Brütigam und haben gesagt, komm, wir haben noch einen Beitrag. Und er hat gesagt, okay, ja, dann machen wir den nachher. Und ich so, okay, machen wir den nachher. Jetzt hat es aber ein Problem gegeben, dem nachher. Weil nämlich vor uns war eine Band, die gespielt hat. Und die sind richtig gut gewesen. Also ich würde sagen, ihre Musik war richtig herrlich gewesen. Der Sänger hat am Mikrofon gesungen. Er hat seine Gitarre richtig im Griff gehabt. Und die Leute sind abgegangen, ich bin auch abgegangen dazu. Und nachher hat es geheissen, gut, jetzt kommt noch ein Beitrag. Und ich weiss noch, ich bin da vorgelaufen mit dem Kollegen, so wie zwei kleine Würmli. Und ich musste das gleiche Mikrofon nehmen wie der Sänger und sogar noch die gleiche Gitarre. Und ich bin da gehockt und ich habe wirklich kläglich gesungen. Und es ist einer der peinlichen Momente in meinem Leben. Wieso ist das so ein peinlicher Moment gewesen? Ich bin plötzlich an einem Ort gewesen. Und ich habe plötzlich einen Platz eingenommen, der mir eigentlich gar nicht zusteht. Ich bin plötzlich vor Leuten gewesen, die herrlicher sind als ich, die mich total übertreffen. Und genau das ist das, was die Herrlichkeit Gottes mit uns macht. Wenn wir Menschen in die Herrlichkeit Gottes kommen, merken wir plötzlich, wir werden total übertroffen. Wir sind plötzlich in der Gegenwart von jemandem, wo wir gar nicht bestehen können. Der Mensch hat relativ schnell das Gefühl, vielleicht kennt er das, ich bin ein guter Mensch. Ich zahle meine Steuerrechnung, ich habe noch nie jemanden betrogen. Und so ist der Mensch, ich bin ein Guter. Und plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes und der Mensch merkt plötzlich, wow, Gott allein ist gut. Und alles, was ich gut mache, mache ich eigentlich nur aus egoistischem Motiv. Und eigentlich kann ich gar nicht bestehen. Oder der Mensch hat das Gefühl, er ist relativ gescheiden. Ich erlebe das häufig, so wenn ich mit Uni-Studenten zusammen bin. Die haben relativ schnell das Gefühl, so, ja, sie haben den Becher von der Weisheit getrunken und verstanden. Stell dir mal vor, da ist ein Typ, der relativ das Gefühl hat, hat viel verstanden. Und plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes rein. Was ist in der Herrlichkeit Gottes drin? Allwissenheit, Weisheit, Souveränität. Und du bist plötzlich da in der Gegenwart von jemandem, der dich total übertrifft, der viel herrlicher ist als du. Und in dem Moment kommst du grosse Angst über. Und deine Knie werden ziemlich weich. Und du gehst um, wie Gott uns im Faktor millionenmal übertrifft. Und das ist die grosse Angst, die die Jünger spüren. Sie sind in der Gegenwart von jemandem, der sie total übertrifft. Sie haben einen Platz eingenommen, der ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, Gott wünscht sich ja eine Beziehung mit uns Menschen. Das ist so das Credo vom christlichen Glauben. Aber jetzt gibt es zwischen Mensch und Gott ein grosses Problem. Und zwar, Gott ist herrlich und wir nicht. Ich meine, wir sind ziemlich unherrlich. Wenn ihr so wüsstet, was ich tagtäglich so denke, und man würde es da reinblenden, dann wäret ihr schneller draussen, als ihr reingekommen wäret. Meine Frage ist so ein bisschen, wie geht das zusammen? Ich meine, Gott ist heilig, herrlich, vollkommen, gerecht und so weiter. Und wir Menschen sind ziemlich schmuddelig. Wir denken an uns und wir sind auf unseren Vorteil bedacht und sind ziemlich verletzend. Man muss sich mal vorstellen, wenn man Licht und Dunkelheit zusammennehmen will, das geht nicht, oder? Wenn du Licht anstellst, ist Dunkelheit weg. Wenn du das Licht abstellst, ist Dunkelheit da, Punkt. Oder wenn du Wasser und Feuer zusammen tun willst, geht nicht. Entweder ist Wasser oder Feuer, aber du kannst es nicht übereinander schütten und es ist beides gleichzeitig. Und so kannst du einen Menschen und Gott nicht zusammen tun. Und darum heisst es im Jesaja 59, Vers 2, zwischen Gott und Mensch ist eine Trennung. Aufgrund von unserer Sünde. Das geht nicht zusammen. Du kannst nicht zwei Magnete zusammen tun. Die gehen immer wieder auseinander, wie es Plus und Minus ist. Und wir sind Minus. Und jetzt ist die Frage, wie geht jetzt das Dilemma? Das Problem ist, Gott ist so herrlich, dass wir in seiner Anwesenheit gerade würden sterben. Und darum sterben wir auch, wenn wir nicht versöhnt sind mit Gott und zu ihm kommen, weil wir das gar nicht aushalten können. Aber jetzt ist die Frage, und das hat mich so fasziniert in dem Text. Die grosse Frage ist, die ich mir gestellt habe, wieso sterben die Jünger nicht? Sie sind in der Herrlichkeit Gottes inne, Jesus erstrahlt. Wieso sterben sie nicht? Und ich glaube, der Grund ist ein einfach, und zwar, weil Jesus bei ihnen ist. Vielleicht denkst du jetzt, wieso genau? Der Name Jesus bedeutet auf Hebräisch, Gott ist Rettung. In dem Moment, wo die Herrlichkeit Gottes kommt, ist ein Retter bei ihnen. Und zwar hat Jesus auch uns gerettet. Jesus ist vor gut 2000 Jahren auf die Welt gekommen, hat die Bande da, die Trennung durchbrochen, ist auf unsere Seite gekommen, ist am Kreuz gestorben, hat unsere ganze Unherrlichkeit auf sich genommen, um uns herrlich zu machen. Das Kreuz ist nicht einfach ein Schandpfahl, wo du deine Last gehst, abladen und dann gehst wieder weg. Das Kreuz ist ein Tauschhandel. Du gibst Gott deine Last, deine Unherrlichkeit und er schenkt uns dafür seine Herrlichkeit. Galater 3, Vers 27. Ihr habt Christus angezogen. Meine neue Identität ist nicht mehr Silas, sondern Silas in Christus. Ich bin überzogen mit der Vollkommenheit und mit der Herrlichkeit Jesu Christi. Er hat mich total gerecht gemacht. Und das ist das Herrliche von dem Kreuz. Und wenn man plötzlich merkt, warte schnell, da gibt es eine Verbindung zwischen dem Hügel Golgatha und unserem Hügel. Der Hügel da, sage ich mal, vom Berg führt zu der Klärung, Matthäus 17, ist nicht denkbar ohne den Hügel Golgatha. Wieso denn? Aus folgenden Gründen. Ist ganz spannend. Beide Hügel, sowohl der Hügel Golgatha wie auch der Berg von der Verklärung heisst, sind außerhalb von Jerusalem gsi. Auf dem Hügel Golgatha erstrahlt Jesus in der absolut grössten Schändlichkeit. Auf dem Berg von der Verklärung erstrahlt Jesus in der schönsten Herrlichkeit, die man sich vorstellen kann. Auf dem Hügel Golgatha ist Jesus umgeben von zwei Leuten. Von den grössten Schwerverbrechern. Auf dem Berg der Verklärung ist Jesus umgeben von zwei Leuten. Und zwar von den grössten Glaubenshelden. Der Petrus spielt an beiden Orten eine lustige Rolle. In unserem Text ruft er aus, Halleluja, es ist so gut da zu sein. Auf dem Hügel Golgatha taucht der Petrus gar nicht auf, weil er sich so schämt für seinen Gott. Auf dem Berg der Verklärung heisst es, Jesus hat ein weisses Gewand an und strahlt. Auf dem Hügel Golgatha hat Jesus gar kein Gewand mehr an, weil es ihm vom Leib gerissen worden ist. Auf dem Berg der Verklärung ruft Gott selber, das ist mein geliebter Sohn. Auf dem Hügel Golgatha ruft ein sündiger römischer Soldat, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Auf dem Berg der Verklärung ist ein grosses Licht. Auf dem Hügel Golgatha wird es dunkel. Und zwar für 3 Stunden lang, wie Gott mit seinem eigenen Sohn ins Gericht geht. Der Hügel von der Verklärung von dieser Herrlichkeit ist nur denkbar, weil Jesus am Hügel Golgatha alle unsere Unherrlichkeit getragen hat und uns für die Herrlichkeit befreit hat. Und das ist das Wunderbare. Allein durch Jesus Christus dürfen wir in dieser Herrlichkeit leben. Jetzt haben wir die erste Reaktion angeschaut. Das ist Furcht gsi. Und Furcht führt zu der Befreiung durch Jesus Christus. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Reaktion. Und das ist eine Reaktion, die mich jeden Tag herausfordert. Das ist Freiheit. ist ganz spannend, wo der Petrus da Jesus begegnet, ist seine erste Reaktion, er fällt um vor Furcht. Und die zweite Reaktion, das ist so eine komische Aussage, die er da macht. Als er noch so redete, Entschuldigung, da habe ich es. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Vers 4. Herr, hier ist es gut zu sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Der Petrus ist in dieser Herrlichkeit drin und er redet da ganz komisches Gewürzzeugs. Er will Hütten bauen. Ich kann euch nicht erklären, was da genau mit ihm abgeht. Aber spannend ist, für wer will er die Hütten bauen? Für Jesus eine, für den Elia eine und für den Mose eine. Und für sich selber? Will er für sich selber keine Hütte bauen? Ganz spannend. Der Luther hat das Grundproblem vom Menschen auf eine Formel abgebracht. Er hat gesagt, Homo incurvatus in se, was auf Latinisch übersetzt heisst, der Mensch ist von Grund auf in sich selber hineingekrümmt. Das heisst, der Mensch ist eigentlich so. Eigentlich müsste ich so davor stehen, weil das ist meine normale Haltung. Der Mensch lebt in einer andauernden Selbstbespiegelung. Gerade im Moment habe ich irgendwo einen Gedanken, hey, wie wirke ich gerade so? Was denken die Leute jetzt von mir? Vielleicht kennst du das. Du bist irgendwo und du fragst dich, was denken jetzt die Leute von mir? Wie soll ich mich heute kleiden? Wie wirke ich in meinem Arbeitsplatz auf andere? Was ist jetzt das für eine Bemerkung gewesen? Hat die jetzt da irgendetwas noch hindurch gemeint? Oder ist das irgendein Suggestiv? Oder ist das irgendein... Ich glaube, die hat das so gemeint. Ja, das... Kennt ihr das, oder? Immer so das Andauernde, wie wirke ich, wie bin ich, wie laufe ich, wie... Und das wird richtig krank bei uns Menschen. Wir sind so dermaßen auf uns fokussiert, dass wir alle Sachen miteinander anfangen zu vergleichen, oder? Mit anderen. Unser Besitz, der hat viel mehr, der hat ein schönes Haus, der hat ein schönes Auto, der hat... Wo hat er das Geld her? Hat er geerbt, oder? Also was... Jetzt. Und dann wird es noch schlimmer. Wir tun nicht nur unseren Besitz, sondern sogar unseren Partner mit dem anderen vergleichen. Hey, aber der... Der hat eine schöne Frau oder einen schönen Mann. Oder wie ist die nur zu dem und nein und ich? Und das ist richtig krank bei uns Menschen. Das ist unsere Grundhaltung. Und jetzt ist etwas Spannendes. Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann passiert etwas. Nämlich der Blick von uns geht plötzlich weg. Wie beim Petrus. Das heisst also, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann macht sie uns frei von uns selber. Je mehr du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben erlebst, umso freier wirst du von dir selber. Und das ist wahre Freiheit. Und darum liebe ich es zu worshipen. Für mich ist Worship nichts anderes, als aus der gekrümmten Haltung die Herrlichkeit von Gott anfangen zu loben. Ich habe vor einer kurzen Weile an einer Hochzeit mit einer Doktorandin geredet, in der Biologie. Also sie hat schon doktoriert, sie schafft jetzt irgendwo ganz weit oben. Und ich konnte ihr natürlich von Jesus erzählen. Und sie gar nichts damit anfangen, gar nichts. Und in dem Moment habe ich etwas realisiert, so für mich selber. Und sie hat mir plötzlich irgendwie angefangen leid tun. Und zwar, wenn sie ein Planet wäre, sie hat gesagt, es gibt nichts Übersinnliches, nichts Höheres. Dann ist sie das Zentrum von ihrem Universum. Das heisst, der Planet, der dreht eigentlich nur um sich selber. Ein Mensch, der nichts Herrlicheres als sich selber kennt, ist selber das Zentrum. Und der dreht eigentlich nur um sich selber. Aber, wenn jetzt in deinem Sonnensystem plötzlich eine Sonne ist und du kannst um die herrliche Sonne umeinander kreisen, um etwas, das viel herrlicher ist und viel schöner und viel grosszügiger und viel gerechter und viel ehrlicher als du selber. Wow, das ist etwas mega Schönes. Das heisst, wenn du Jesus kennst, kannst du dich um etwas bewegen in deinem Leben, kannst du dich um etwas drehen, was dich total übertrifft. Aber etwas, was wert ist, rundum zu drehen. Etwas, was viel herrlicher und schöner ist. Und was gibt es Schöneres? Versteht ihr? Was ist das für ein kümmerliches Leben, wenn du im Zentrum bist von deinem kleinen Sonnensystem und eigentlich immer um dich selber drehst? Das brauche ich noch, dieses, das. Aber wenn da etwas ist, was so schön ist, und glanzvoll und exzellent und vollkommen, dass du dich mit dem beschäftigen in deiner Freizeit, wenn du singst, wenn du Bibel liest. Wow, Das ist ein mega Privileg. Wisst ihr, was ich meine? Und du schaust es an und das macht dich immer freier. Je mehr dass du die Herrlichkeit Gottes anschaust, umso freier wirst du. Das heisst zum Beispiel im 2. Korinther 3, Vers 17, wenn wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, dann werden wir selber verwandelt. Das ist genau das, was passiert. Verkrümmte Haltung, Jesus ähnlicher werden. Jetzt und zum Schluss meine Frage, wo können wir jetzt der Herrlichkeit Jesu begegnen? Und ich möchte euch noch ein paar Tipps geben zum Schluss. Ich glaube, die grösste Herrlichkeit von Jesus Christus zeigt sich am Kreuz. Und darum möchte ich euch das so ans Herz legen. Schaut aufs Kreuz. Dort ist es passiert. Dort sind eure Sünden weggenommen worden. Dort ist euch eine neue Identität geschenkt worden. Dünn in der Predigt immer besonders dann aufpassen, wenn es ums Kreuz geht. Oder wenn ihr Texte lest, oh, jetzt komme ich endlich wieder zum Karfreitag. Oder wenn ihr Jesaja 53 lest, oh, Gottesknechtslied, da geht es ums Kreuz. Und dann geht dort rein und tut das so richtig gehend geniessen und meditieren. Weil das wird euch, das ist die grösste Herrlichkeit, was gibt, das Kreuz. Wo können wir der Herrlichkeit Gottes auch begegnen? In seinem Wort drin. Einfach, wenn wir da innen lesen. Weil Gott spricht zu uns. Es ist geistgehaucht. Wenn wir das öffnen, dann haucht uns ein göttlicher Hauch entgegen. Und plötzlich werden wir Sachen. Ich habe heute Morgen stille Zeit gemacht. Das hat mich so getroffen. Einfach so, Gott ist mir einfach so begegnet und das macht er mit uns. Da ist die Herrlichkeit Gottes. Wo begegnen wir noch der Herrlichkeit Gottes? Im Worship, Anbetung. Er ist so gut, er ist so gross, er ist so herrlich. Und wir singen das raus und das macht etwas mit unserem Herz. Wo noch? Ich glaube, ganz besonders einfach in der Predigt oder im Gottesdienst. Weil es heisst im Römer 10, dass der Glauben aus der Verkündigung rauskommt. Und das ist mein grosser Wunsch, dass auch ihr heute Morgen etwas von dieser Herrlichkeit haben dürfen spüren. Und ich glaube, und ich mache jetzt nur einen ganz grossen Rahmen auf. Es tut mir leid, ich muss einfach noch kurz. Ich glaube, die Herrlichkeit Gottes ist schlussendlich auch überall. Wir sind in einer wunderschönen Natur. Und ich möchte dich einfach nur ermutigen, durch das Sensorium schärfen, wie wir es vorhin in dem Zeugnis gehört haben. Schau die Natur an und sehe Gottes Herrlichkeit drin. Ich merke so häufig, wenn ich mit dieser Perspektive von der Herrlichkeit lebe, dann komme ich plötzlich an mein Morgenessen. Dann fällt mir 1. Korinther 2, ob ich nun esse oder trinke, tut alles zur Ehre Gottes. Und ich merke, wie kann ich jetzt essen zur Ehre Gottes? Wie soll das gehen? Und plötzlich verstehe ich, warte schnell. Wenn ich etwas geniesse, dann tue ich es anfangen rühmen. Wenn ich geniesse, fange ich an zu loben. Und wenn ich es anfange, in Gott geniesse, in dieser Haltung von Dankbarkeit, dann mache ich Lobpreis während dem Essen. Und es ist genau das. Plötzlich sehe ich Herrlichkeit Gottes in meinem Malin oder in meiner ersten Dusche. Und ich denke, wow, so privilegiert. Und plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes und bricht in deinen Alltag rein, in den natürlichsten Sachen. Die Bibel sagt sogar im Psalm 8, aus dem Mund von einem Säugling kommt Ehre. Sogar in einem Kind. Also, das ist wahrscheinlich etwas vom Herrlichsten für eine Mutter. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Und ich wünsche mir für euch, für mich selber, dass wir so zu Herrlichkeitsgenüsser werden, überall. Wir gehen in sein Wort hinein, wir verbringen Zeit mit unserem Vater. Und überall, wo wir hergehen, fangen wir an, die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Ich tue manchmal meine Frau umarmen. Und ich weiss, dass Gott in ihr lebt. Und jetzt ist es ganz komisch, dass man das nicht persönlich nehmen, aber ich stelle mir manchmal vor, wenn ich Gott in ihr umarme. Es ist ein Geschenk von Gott. Und das ist so etwas Wundervolles. In deinem Partnerin lebt Jesus. Und ich möchte euch das einfach mitgeben. Und ich wünsche mir, dass das eine Realität werden darf, dass wir erstens Furcht haben, Ehrfurcht, ganz wichtig, bleibt auch. Aber zweitens auch die Freiheit, die die Herrlichkeit auslöst, immer mehr dürfen erfassen. Amen. Ich möchte zum Schluss noch beten und dann möchten wir das nächste Lied singen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du viel schöner bist als wir, Herr. Danke, dass du viel gerechter bist als wir, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du viel herrlicher bist als wir. Dass unsere kleine Welt nicht muss um uns herum drehen, weil das ist kläglich, Jesus. Das ist kläglich, wenn unsere Welt nur um uns dreht. Ich danke dir, dass du die Sonne bist, Herr. Und dass wir dürfen in unserem Leben um etwas drehen, was wirklich würdig ist. Jesus, und ich bitte, dass du kommst und uns einfach die Herrlichkeit lebendig machst. Amen.